Ich begrüße Sie recht herzlich heute hier in Lindau. Im Rahmen der Sommertour des IBKs, der Internationalen Bodenseekonferenz, haben sich hier heute zwei Historiker mit mir verabredet, um über die Bodenseeregion zu diskutieren. Anlass ist das 50-jährige Jubiläum der Internationalen Bodenseekonferenz. Und vielleicht sollte ich dazu sagen, es ist nicht das erste Gespräch, das in Zusammenarbeit mit dem Verein für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung stattgefunden hat, sondern das letzte heute, das sechste Gespräch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gab den Start, machte damals, ich glaube im Mai, Konstanz, dann gab es Gespräche in Kreuzlingen, St. Gallen, Schaffhausen, in Heiden und in Lindau. Jetzt heute, das kennzeichnet schon auch die Absicht, die hinter dieser Veranstaltungsreihe steht, nämlich rund um den See alle Nationalitäten, Länder, aber auch Bundesländer, Kantone zu präsentieren. Und zwar im Gespräch vorzustellen, zu diskutieren, der Bevölkerung auch näher zu bringen, was sowohl die IBK macht, als auch der Verein für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung. Wir wollen sichtbar werden, es soll greifbar gemacht werden und begreifbar werden. Deswegen hat die IBK auch diesen schönen Hochseecontainer aufgestellt und eine Ausstellung organisiert, die grenzenlos heißt. Das Motto grenzenlos, kreativ und vernetzt steht dahinter. Wenn Sie also wollen, Sie kennen es schon, glaube ich, aber egal, können Sie das, ich tue jetzt so, als ob wirklich Fremde da wären. Ne? Sie haben es auch schon öfters, glaube ich, als Teilnehmer wahrgenommen, aber egal, ich mache jetzt einfach mal so weiter. Vielleicht darf ich uns hier vorstellen. Neben mir sitzt, ich fange mal hier mit dem Hausherrn in Anführungsstrichen an, aus Lindau kommend, der Stadtarchivar Heiner Stauder, jetzt hätte ich bei einer Studer gesagt, Stauder. Mit mir Kollege im Verein des Bodensee-Geschichtsvereins, ich kürze das jetzt einfach mal ab. Er ist seit 1998 hier leitender Stadtarchivar in Lindau, hat vorher Geschichte studiert und auch an anderen kommunalen Stadtarchiven gearbeitet. Er vertritt seit 2000 hier das bayerische Ufer des Bodensees in unserem Geschichtsverein. Und herzlich willkommen, so das eine. Auf der anderen Seite haben wir hier den Stefan Sonderegger, da vertue ich mich jetzt mal nicht mit dem Namen, den Schweizer Kollegen aus St. Gallen, den ich auch kurz vorstellen möchte. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins, des Bodensee-Geschichtsvereins. Ich kürze das jetzt einfach immer ein bisschen an, ist auch Historiker, hat lange das Bürgerarchiv der Stadt St. Gallen geleitet, ist dort auch noch. Ist aber auch Dozent an der Uni in Zürich und hat einen Mittelalterschwerpunkt. Er ist Vorsitzender mehrerer Stiftungen. Ich glaube, herausragend ist jetzt oder eine von vielen ist jetzt die Steineck-Förderstiftung in Herisau, die du betreust. Ich sage jetzt einfach mal du, wir Kollegen duzen uns. Und es freut mich, dass du auch hier bist. Genau. Und ich bin gespannt, was ihr so zu meinen Fragen alles sagen werdet. Auch ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Yvonne Isters. Ich leite noch einen Monat lang jetzt das Museum Roseneck in Kreuzlingen, werde dann aber ab September bzw. ab Oktober das Hesse-Museum in Gaienhofen übernehmen. Also ich wandere von der Schweiz wieder nach Deutschland. Ich war vorher auch im Stadtarchiv in Stockach tätig und in dieser Zeit, seit 2001 hatte ich das geleitet, 16 Jahre lang. In dieser Zeit bin ich auch in den Verein, in den Bodensee-Geschichtsverein gelangt. Tja, als was für eine Vertreterin. Ich betreue die Homepage und die Veranstaltungsreihen, versuche die Veranstaltungen, die wir so machen, zu kommunizieren und noch nicht so lange wie meine Kollegen hier, sondern bin noch jüngeren Datums, ich glaube 2013 oder so. Ihr seid, glaube ich, beide länger dabei, aber egal, wir kennen uns jedenfalls aus diesem Verein. Vielleicht vorab, Sie haben es oder Sie wissen es vielleicht schon von früheren Veranstaltungen, für die, die neu da sind oder noch dazukommen, diese Veranstaltung hier wird aufgenommen und kann dann auch auf der Homepage der IBK angehört werden. Die Adresse gebe ich gerne noch durch, www.ibk50.org, das ist die Adresse so an sich. Ich glaube, wir können starten mit den ersten Fragen, die ich so zusammengestellt habe. Nein, das stimmt nicht. Da gab es jemanden, der sich schon Gedanken gemacht hat und mich und unsere anderen Partner hier unterstützt hat mit Fragen an die Kollegen, an die Historiker. Die erste Frage, der erste Fragenbereich betrifft die Bodenseeregion an sich. Ich weiß nicht, vielleicht fange ich diesmal mit Stefan an, nachdem ich vorhin bei Heiner begonnen habe. Was bedeutet, ich bleibe beim Du, dir die Bodenseeregion und ob du das vielleicht auch in 3 Stichworten beschreiben könntest? Das ist sehr knackig. Ich würde jetzt eher ausholen wollen, aber vielleicht gelingt es dir ja.
Danke, Yvonne. Ja, geschätzte Anwesende, Stichworte für die Bodenseeregion. Du hast es eigentlich schon gesagt, eben diese Grenzen. Der Bodensee hat ja keine offizielle Grenze drin. Es ist eigentlich so eine Durchlässigkeit, würde ich mal sagen. Ich sage nicht grenzenlos, sondern Durchlässigkeit. Dann das andere, ich glaube eben diese Beziehungen, die für mich so etwas sind wie das, was die IBK ist oder vielleicht noch werden könnte. Mehr Austausch, inhaltlichen Austausch, mehr Visionen, die man zusammen machen könnte. Das ist historisch für mich etwas, und das sage ich, als ihr wisst, das wurde eigentlich diese Region, diese Regio Bodensee, die wurde eigentlich, wurde die gelebt im Mittelalter, das würde ich mir wünschen. Das ist sehr wichtig. Und ich glaube, das Dritte ist, es ist auch eine gewisse Vielfalt, also nicht in der Topografie. Wir haben vorher darüber gesprochen, wie wir die verschiedenen Regionen wahrnehmen. Also wenn du und der Heiner, also du, Yvonne und der Heiner im Bodensee schwimmen, da haben sie eine wunderbare Aussicht. Entschuldigung, wenn ich das so sage.
Ja,
umgekehrt ist das Ufer in Deutschland ist eigentlich schöner, weil wir haben das zubetoniert mit Straßen, mit der Eisenbahn und so weiter. Es ist eine unglaubliche topografische, natürliche Vielfalt und auch eine gesellschaftliche Vielfalt, aber darauf kommen wir sicher noch zu sprechen.
Genau, wunderbar. Darf ich denn die Frage auch an dich weitergeben? Also Durchlässigkeit, Vielfalt, das waren so die Haupt- und das Dritte war noch gleich, das ist der zweite Punkt.
Irgendwie so ja, eine so die, nicht ja. grenzenlos in Anführungszeichen.
Ja, genau, und gibt es für dich denn auch Begriffe, mit denen du das verknüpfen kannst?
Also zunächst auch mal von meiner Seite aus herzlich willkommen an unsere Gäste hier und am Hörer, Radiohörer oder Computer. Mir ist bei dem Motto grenzenlos ein Slogan eingefallen, den einer meiner Lehrer im Fach Geschichte mal vor 60 Jahren, schätze ich mal, geprägt hat, in Grenzen unbegrenzt. Stefan hat ja eben schon auf diesen geografisch begrenzten Raum hingewiesen, wobei wir können jetzt lange diskutieren, was gehört zur Bodenseeregion und was gehört nicht mehr dazu und so weiter und so fort, das will ich jetzt gar nicht, aber irgendwo gibt es eine Grenze, aber innerhalb dieser Grenzen gibt es eine wahnsinnige Vielfalt. Da muss ich jetzt auch wieder Stefan zitieren, das ist auch für mich auffallend. Eine Vielfalt auf kleinem, relativ kleinem Raum, das ist eine Vielfalt in der Naturlandschaft, aber auch in der Kulturlandschaft. Kulturlandschaft dann im weiteren Begriff. Wir haben uns vorhin gerade unterhalten. Du schwimmst im Überlinger See, ich schwimme hier. Jeder sieht von uns was anderes. Mhm. Und da merken wir schon, die Landschaften sind andere, sowohl was die Natur angeht, da haben wir durch den Sentis, aber auch was die Nutzung angeht durch den Menschen im Laufe der Geschichte, aus der dann die Kulturlandschaft geworden ist. Und übrigens auch hier bei uns in Deutschland oder am nördlichen Ufer gibt es auch Bereiche, Eisenbahn, Straßen, da gibt es Abschnitte. Ja, wir haben halt den schöneren Blick bei euch auf die Berge in die Schweiz. Das ist das.
Hast du gesagt?
Ja, ja. Das ist immer... Meine Vorfahren stammen aus der Schweiz, ja,
ja, okay.
Land der Väter. Ja, okay. Okay.
Ja, ich denke, den Blick so zurück in die Geschichte und Vergangenheit, die ja sehr vielfältig ist, den machen wir nachher noch oder da kommen wir nachher noch dazu. Ich würde vorab vielleicht gerne so fragen, gibt es etwas, wofür ihr euch hier in der Region, Bodenseeregion, kräftig einsetzt, also nicht nur beruflich, sondern was so das Verbindende oder Durchlässige, wie auch immer, so, ich, klar, natürlich der Beruf, unsere Vereinstätigkeit, aber irgendwie grenzüberschreitende oder bodenseespezifische Aktivitäten, Engagements.
Na, dann beginne ich doch gleich mal mit einem Flop.
Einem Flop, oh je.
Mit einem Flop. Ich hab versucht, mich einzusetzen für eine Idee, die in der Schweiz, das gibt es andernorts auch, in den anderen Ländern, für die Landesausstellung 2027.
Ach, das war ein...
Und da hätten wir die Chance gehabt, eine Expo, eine Landesausstellung zu machen in der Ostschweiz 2027. Und die Initiantinnen, das waren der Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Da muss man ja unterscheiden, also das Appenzell, das hört man ja viel, aber das gibt es nicht. Es gibt Innerrhoden und Ausserrhoden. Und Appenzell-Ausserrhoden, St. Gallen und der Thurgau haben zusammengespannt und hätten eigentlich gerne eine Landesausstellung gemacht am See. Und das wäre eigentlich nach meiner Meinung ein Höhepunkt gewesen, eben das wieder eigentlich aufleben zu lassen, was eben diese Bodenseeregion ausmacht, eben diese Verbindung. Und man hätte dann als Vision zum Beispiel, hätte man eine durchaus mobile Landesausstellung machen können, mit einem Schiff vielleicht, verschiedenen Schiffen. Lady, mir kommt der Gedanke Lady. Margret Bührer, die Leiterin des Amtes für Kultur aus Appenzell-Ausserrhoden, ist da. Sie hat mal eine ich glaube das war 2013, gell? Hast du das gemacht, also mit einem Wagen, Lady meint, ein Wagen, den man schieben kann in der Altwirtschaft, aber es ist auch das Lady-Schiff, also die Getreideschiffe. Und mir schwebt immer die Vision vor, dass man eben mit so einer Lady die Expo, also das, was eben die Schweiz ausmacht, rüberbringen könnte nach Vorarlberg, nach Deutschland und umgekehrt auch eben das mit einbeziehen.
Ja.
Keine Nabelschau. Das wäre das Tolle gewesen, keine Nabelschau einer Expo, sondern eben das da zu machen. Der Thurgau und vor allem St. Gallen haben leider da nicht mitgespielt, die Ausserrhoder schon. Und so ist das gescheitert. Für mich ein enttäuschend, weil eigentlich kann man sagen, die Ostschweizer, die oft Ostschweizer und Ostschweizer mit oft jammern, sie seien abgehängt, wollten keine Gastgeber sein. Man kann es eigentlich so formulieren, ganz spitz. Und das war für mich eine große Enttäuschung, aber die Vision, die lebt immer noch weiter. Und vielleicht kann das vielleicht mal die EBK oder sonst wer also was Ähnliches machen.
Also ich merke schon, so habe ich dich auch bei uns im Verein kennengelernt, du sprühst vor Ideen und auch Engagement für diese Region, die gesamte Region und eben nicht nur für deinen Heimatkanton, ne, sondern eben auch so für diesen Verbindungsgedanken, der dahinter steckt und so. Und das ist natürlich toll. Mal gucken, was daraus wird, ob da noch was kommt. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch was ganz Einfaches oder Privates oder es gibt es, also ich mache mal so ein Beispiel, also so, ich Ja, wohl, nein, ich mache lieber keins. Ich frage euch lieber. Genau, Entschuldigung. Ich denke ans Essen und Trinken. Naja, also so, ich liebe ja, den Wein hier rund um den See. Ne? Also so, das heißt, man könnte ja auch so sagen, ach, wir haben die Geschichte, die uns trennt und verbindet. Wir haben aber unsere ja, individuellen, regionalspezifischen Besonderheiten. Aber trotzdem gibt es etwas im Vineum kürzlich in Meersburg. Ne? Da wurde dann eben der Bodenseeraum gezeigt. Das ist vielleicht auch dein Thema, ne? Wirtschaftsbeziehungen seit dem Mittelalter. Der Weinanbau hier geht aber nicht ohne die Unterstützung des Getreide vom schwäbischen Hinterland und gleichzeitig den Kühen, die dann, weiß ich was, ich bin jetzt naiv oder so, aber ich finde einfach Wein eine klasse Verbindung jetzt an sich. Und ich habe tatsächlich auch, aber das ist jetzt individuell, ich wollte es jetzt einfach mal aus den diesen wirtschaftlichen Aspekten rausnehmen. Aber vielleicht, Heiner, hast du da eine andere Idee oder eine andere Vorstellung?
Ich bin ja nicht hier in der Region gebürtig, aber ich versuche immer wieder mit, das ist eher eine private Sache, mir diesen Raum aus verschiedenen Perspektiven irgendwie anzueignen. Mit zu Fuß, per Schiff, wandern, Radfahren, Exkursionen auch mit dem Auto. Das war gerade in der ersten Zeit, wo wir hier waren, war das für uns ganz wichtig, jetzt nicht nur in Lindau hier zu sitzen, sondern nach Österreich, in die Schweiz, also nach Vorarlberg, in die benachbarten Schweizer Kantone zu fahren. Und das war für mich so ein Versuch, diese Region als Gesamtheit zu erfassen, trotz aller Unterschiede, die es hier gibt. Und für mich ist das immer noch wieder, nach auch langer Zeit, jetzt über 20 Jahre, ich entdecke permanent Neues, wenn ich irgendwo hinfahre. Das ist jetzt, wie gesagt, eine private Geschichte, aber diese, ich sag's mal, diese Vielfalt, ich ziehe jetzt das oberschwäbische Hinterland mit ein, ja, die ist einfach, finde ich, phänomenal.
Ja.
Die begeistert mich immer wieder. Ich habe jetzt kein großes Projekt, wie der Stefan jetzt da erzählt hat, aber so etwas ist für mich einfach einmalig.
Ja.
Auf diesem Raum. Und man lernt immer wieder Neues kennen.
Traum. Du hast Traum gesagt, gell?
Ja.
Traum, ja. Das war ja 1963, glaube ich, war die Seegfröhrne, oder?
Ja. Ja.
Ich meine, wir können nicht auf die nächste Seegfröhrne warten.
Bei den Temperaturen.
Bei den Temperaturen. Aber ich meine, da war ich 5-jährig. Und das war für mich, das habe ich oft auch wieder geträumt. Ich mag mich erinnern, mit der Familie auf dem See sind wir da gewandert. Und als 5-Jähriger habe ich kann mich erinnern, da waren Pferde, da waren Maroni, da waren Autofahrer und so weiter. Und wir sind rübergegangen, oder?
Ja.
Da gab es dann, damals gab es ja noch eben die Zollkontrollen, ja, und so weiter, oder?
Ja.
Und das gab es dann auf dem See nicht.
Mhm.
Und das ist genau das, was der See ausmacht mit den anliegenden Dingen. Er ist im Zentrum, er verbindet das.
Ja.
Das ist nicht der Sentis, es wird oft gesagt, der Sentis, es gibt ja so viele Sentisstraßen in Deutschland und so weiter. Ist ein markanter Punkt und ist ein Gipfel mit drei Kantonen, aber das Verbindende unserer Region ist eben der See, oder?
Ja. Mhm.
Der See als Austausch, als Verkehrsfläche, wie man ihn heute ja nur noch für einen Tourismusdampfer kennt, das in diese Erinnerung wachzuhalten oder diese Erinnerung zu wecken, das ist für mich eine ganz wichtige Aufgabe, finde ich, die wir uns im Bodensee-Geschichtsverein natürlich immer wieder stellen müssen.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Bodensee-Geschichtsverein hat tatsächlich da ja auch so die Absicht, nicht nur Geschichte, sondern eben auch das Naturerlebnis, auch durchaus touristische Aspekte mit zu berücksichtigen. Wir besuchen uns gegenseitig, versuchen gemeinsame Aktivitäten, Buchpublikationen oder dergleichen anzuregen, das uns, und zwar alle Länder drumherum und Kantone, irgendwie zu präsentieren und auch das Gemeinschaftsgefühl zu zu prägen. Und ich glaube, diese 150 Jahre unseres Vereins sind da auch ein Zeichen dafür, dass das Bedürfnis der Anwohner der Bodenseeregion einfach groß ist, sich auszutauschen und irgendwie eine Verbindung irgendwo einzugehen. Also so, das finde ich einfach durchaus wirklich beachtenswert. Ich muss dazu allerdings auch erwähnen, ich bin auch noch im Vorstand vom Verein der Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.V. Das ist auch nochmal ein Verein, der eine ähnliche Intention hat und die Museen und Schlösser rund um den See etwa 100 Institutionen vertritt. Und da genieße ich es auch, um wieder was Persönliches anzubringen, wenn wir uns gegenseitig bei Nützterminen, dem Nachbarn über den Zaun geschaut, aktiv besuchen, unsere Probleme mit den jeweiligen, Stadtgemeinden, Chefs, Geldern, wie auch immer, auszutauschen, Personal akquirieren, also sprich das, was uns alle betrifft, aber aus den unterschiedlichen Regionen, also sich auszutauschen und die Vielfalt der kulturellen Möglichkeiten hier am See zumindest zu offerieren. Aber wie gesagt, der Bodensee-Geschichtsverein geht ja darüber hinaus und bearbeitet eben auch noch, berücksichtigt auch die Geschichte und die Natur noch zusätzlich. Aber ich wollte es mal ganz kurz erwähnt haben. Genau. Ja, mit den, genau. Wir haben vorhin jetzt gerade schon ein Ereignis angesprochen, das Seegefrorene 1963, was in der Vergangenheit liegt und was letztendlich vielleicht nicht die Bodenseeregion geprägt hat, aber was dir persönlich besonders in Erinnerung geblieben ist. Wir zwei haben das nicht erlebt, wir sind noch nicht so lange, erst 20 Jahre am See ungefähr, aber vielleicht gibt es auch etwas in der Vergangenheit, was du, Heiner, für die Bodenseeregion prägend findest. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es aber auch zu vielfältig und zu groß gefasst. Also so, prägend ist auch schwierig.
Weil es gerade donnert und blitzt, ja.
Ja.
Da muss ich an ein historisches Donnerwetter denken.
Ja.
Nämlich an die tiefgreifenden Veränderungen infolge der Französischen Revolution und in der napoleonischen Zeit. Mhm. Die haben ja die politische Landschaft hier am See erheblich verändert. Und Stefan hat vorhin erwähnt, dass das, was die IBK heute anstrebt, dieses Gemeinsame hier am See, das ist ja im späten Mittelalter gelebt worden. Und in gewissen Ausläufern durchaus eben noch bis in die napoleonische Zeit, erst dann werden die Grenzen gezogen, die wir heute kennen. Also dann werden am Nordufer kommen an drei verschiedene deutsche Staaten, die hier vorher am Bodensee gar nicht groß repräsentiert waren. Von Baden, von West nach Ost, von Baden Baden-Baden mit dem Sitz Hauptstadt Karlsruhe, Württemberg mit dem Sitz Hauptstadt Stuttgart und schließlich Bayern, hier die Region um Lindau mit dem Sitz in München. Und plötzlich sind diese Regionen nur noch Peripherie. Das sieht ein bisschen, in Vorarlberg ändert sich nicht viel, das bleibt weiterhin in Österreich, bei Habsburg,
ja.
Aber auch in der Schweiz ändert sich jetzt, die Kantonsstrukturen werden etwas anders, aber die Zentren, die Lokalen, die bleiben im Land sozusagen. Man ist, aus Schweizer Sicht ist das nicht peripherer Raum, vielleicht sogar ganz anders. Wenn plötzlich die Berner ihre untertanen Lande abgeben müssen, also die Zürcher, dann rückt man sogar näher an den See. Und diese gegenläufige Entwicklung, die hat meines Erachtens...
Jetzt bin ich erschrocken.
Es regnet, auf dass der Wasserspiegel nicht sinkt und wir weiter schwimmen können.
Ja, gut, okay. Schade, es hat das jetzt so unterbrochen.
Nee, nein. Das ist dieses Gewitter und in napoleonischer Zeit, das hier alles verändert und eben diese noch aus dem späten Mittelalter herrührende Gemeinsamkeit und den See doch massiv, ich will jetzt sagen, stört, aber unterbricht doch. also da ist eine Zäsur da. Mhm. Und diese Zäsur wirkt bis heute eben nach. Die hat den, Achtung, gleich geht's wieder los. Die hat die. Die Grenzen am See verfestigt, die vorher durchlässiger waren. Und ich würde sagen, erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich so eine gewisse Gegenbewegung eingestellt. Oder, ja.
Gibt das für dich denn auch gerade als Historiker in der Vergangenheit?
Doch, das ähnlich? Ist eigentlich, ich finde das ein spannender Gedanke. Also wenn man die politische Landschaft anschaut hier, dann ist es ja eine Mischung mit einer verdichteten Städtelandschaft, oder? Also wir haben Subzentren, heute verglichen eben mit Zürich, mit Bern und mit München oder Stuttgart und so. Aber wir haben sehr viele ehemals sehr bedeutende Reichsstädte, die dann im Dreißigjährigen Krieg haben die gelitten. Da sind die reagrarisiert worden, also vor allem im oberschwäbischen Gebiet, im östlichen Gebiet. Aber eigentlich haben sie in einem gewissen Sinn die Bedeutung haben sie halten können. Auf der Schweizer Seite sicher St. Gallen, hängt natürlich auch mit der wirtschaftlichen Situation zusammen. Also dieser Boost dann im 19. Jahrhundert mit der Stickereiblüte, wo dann eben auch exportiert wurde bis nach Amerika. Das hängt mit dieser wirtschaftlichen Stärke zusammen. Aber andererseits haben wir auch Konstanz, dem ich eben auch noch sehr viel Stärke zutraue. Wir haben dann auch diese Vielfalt der vielleicht kleineren Städte, aber es sind immer wieder doch Subzentren, die es auch schaffen, das Land mit einzubeziehen. Und ich denke, dass eben die Bodenseeregion aus der Geschichte heraus auch ein Modell sein könnte, dem man wieder mehr eigentlich Beachtung schenken könnte. In dem Sinn, dass man eben auch darauf schaut, dass Regionen mehr Gewicht haben, dass man auf sie hört, dass eben dieser Stadt-Land-Unterschied, dass man nicht nur in Metropolitanzentren, Regionen schon, aber Zentren denkt, oder? Zürich, München und so weiter, sondern eben auch das Kleinere anschaut. Das, denke ich, ist auch ein, ich meine, in der Schweiz, wenn wir von der Eidgenossenschaft ausgehen, wie die funktionierte, das war ja so eine Tagsatzung. Die hatte nicht ein politisches Gewicht, das, was dort beschlossen wurde, waren quasi Absichtserklärungen, die man versuchte durchzusetzen. Und das scheint mir eigentlich sehr wichtig, dass wir wieder diesen Gedanken, vielleicht gerade auch in Bezug auf die EU, dass wir dieses Modell vielleicht wieder übernehmen. Wir hatten in der Eidgenossenschaft Orte, die politisch vollständigen Rechte hatten und dazu gewandte. Das könnte auch ein Modell sein, könnte ich mir vorstellen, für ein EU-Modell, dass wir Zugewandte haben, die nicht alle die gleichen Pflichten haben müssen, die gleichen Rechte haben müssen. Jetzt sehen Sie natürlich, ich rede natürlich Schweizer, oder? Aber dass man nicht sagt, also wenn man nicht in der EU ist, ist man überhaupt Europäer oder nicht. Ich glaube, wir müssen wieder lernen zu differenzieren und aus der Geschichte heraus eben diese Modelle vielleicht wieder ein wenig internalisieren. Das scheint mir ein Gedanke zu sein, der bei dir, finde ich, das ist ein guter Gedanke, den du da gebracht hast. Natürlich dann die Nationalstaatenbildung im 19. Jahrhundert und die Weltkriege, die haben dann schon zu Grenzen geführt, oder?
Ja.
Und letztlich, ich meine, das hast du erlebt, also Kreuzlingen und Konstanz.
Ja, ja,
also Corona-Grenze. Wie krisenfest sind wir?
Ja, ja.
Also das ist eine ganz wichtige Frage. Also wir jagen uns gegenseitig die Masken ab und so Zeugs, oder? Also das ist ja unglaublich.
Ich meine, das war ja der Schock des Jahres 2020.
Ja.
Man war gewohnt, die Grenzen sind offen zwischen Deutschland und Österreich sowieso, seitdem Österreich der EU beigetreten war, 1995. Aber dann sind plötzlich diese Grenzen zu.
Ja.
Hallo? Geht's noch? Das war völlig.
Irgendwas stimmt da nicht.
Ich erinnere mich noch, die Hörer mögen das verzeihen, wenn ich jetzt in die Feinheiten des Bodensee-Geschichtsvereins, des Vorstandes gehe. Wir haben am 13. März 2020 in Bregenz eine Vorstandssitzung gehabt. Und da sagten die Kollegen in Österreich schon, ab morgen ist bei uns Lockdown. Und uns konnte sich keiner vorstellen, was das bedeutet. Das war ein Donnerstagabend. Ja? Mhm. Bei uns hat man etwas länger gewartet. Der Herr Söder wollte noch die Landtagswahlen oder Kommunalwahlen 2020 durchführen. Und dann war am Montag drauf, wurde bei uns dann der Lockdown verkündet. Ich bin an diesem Abend, an diesem 13. März 2020 abends mit dem Fahrrad von Bregenz nach Lindau gefahren und habe überlegt, wann komme ich das nächste Mal wieder nach Bregenz. Ja? Und es hat über ein halbes Jahr gedauert. Und da gab es so Verbindungen, samstags mal nach Bregenz zu fahren, auf den Fender wandern zu gehen, sonntags morgens. Oder vom Beruf her die Landesbibliothek in Bregenz, die Vorarlberger Landesbibliothek, das war für mich eine wichtige Literaturquelle, wenn ich irgendwas gesucht habe. Ende. Ja, und dann wusste nicht, wie lange. Das war ganz merkwürdig. Und da hat man gesehen, was bedeutet, wenn die Region wieder offen ist. Aber wie fragil das Ganze eben.
Ja, eben das.